Kinder mit wenig Selbstbewusstsein haben Angst, dass sie mit ihren Herausforderungen nicht zurechtkommen, Angst vor Klassenarbeiten und so weiter. Deswegen wünschen sich so viele Mütter mehr Selbstbewusstsein für ihre Kinder. Und in dieser Folge meines Podcastes ist der erste Teil zu einer kleinen Serie, wie wir genau dies erreichen können. Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. So viele Mütter wünschen sich mehr Selbstbewusstsein für ihre Kinder. Warum ist das so? Weil es immer mehr Situationen in der Schule gibt, wo schon immer jüngere Kinder das Zutrauen zu sich selbst verlieren. Gleich schlechte Noten in der ersten Klasse schreiben oder schlechte Bewertungen. Noten gibt es in der ersten Klasse ja noch nicht. Schon schlechte Noten in Mathe schreiben, sobald es dann Zensuren gibt. Der Druck beim Schulwechsel von der 4. in die 5. Klasse, auch darüber haben wir schon öfter gesprochen. Und so haben immer mehr Kinder Schulangst, immer mehr Kinder Prüfungsstress und dadurch natürlich auch ein mangelndes Selbstbewusstsein. Und neueste Studien haben ergeben, dass 20% aller Kinder bis zum Alter von 18 schon mal eine Depression haben. Das ist jedes 5. Kind. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns dieses Thema der Ängste und des mangelnden Selbstbewusstseins einfach da mal angucken. Und heute möchte ich hier mal eine ganz andere Perspektive reinbringen. Was, wenn es gar nicht schlimm ist, Angst zu haben? Was, wenn wir die Angst gar nicht loswerden müssen? Jetzt wunderst du dich vielleicht, dazu aber gleich mehr. Ich finde es erstmal großartig, dass du hier zuhörst und wir schauen können gemeinsam, wie wir da etwas drehen und unseren Kindern zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen können. Es ist natürlich klar, wir sprechen jetzt hier nicht über Angststörungen, dafür braucht es eine Therapie. Wir sprechen über die Ängste von Kindern, zum Beispiel um bei anderen zu übernachten, in die Schule zu gehen, mal alleine zu bleiben, eben vor den Klassen arbeiten. All diese Themen, die bei vielen, vielen Kindern in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten und so zum Größerwerden irgendwo dazugehören, auch wenn sie für die einen mal ein bisschen heftiger sind als bei den anderen. Jetzt kommt gleich zu Anfang was ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir über diese Stresssituationen sprechen, und so möchte ich das jetzt mal nennen, dann müssen wir unbedingt sicherstellen, dass wir Eltern von dem absolut felsenfesten Glauben an unsere Kinder ausgehen. Denn sonst können sie selbst nicht an sich glauben. Wir müssen, dürfen, sollen, können wissen, dass wir starke, mutige und leistungsfähige Kinder haben und ihnen genau das mit und weitergeben. Ihr Gehirn sagt ihnen nämlich, dass sie nicht stark genug, mutig genug, kraftvoll genug sind, um neue Herausforderungen zu meistern und schwierige Dinge zu tun. Und das ist ganz normal. Das ist schon dieser Schutzmechanismus, über den ich gleich noch mal mehr erzählen werde. Wir Eltern, wir wissen aber, dass das nicht wahr ist. Wir wissen, dass sie die Klassenarbeit schreiben können. Wir wissen, dass sie bei der Oma übernachten können oder bei einer Freundin. Und dass nur ihr Gehirn in dem Moment etwas falsch einschätzt. Unsere Kinder, auch mit diesem Stress in solchen Situationen, gehören zu den tollsten Kindern auf der ganzen Welt. Selbstbewusst und mutig zu sein bedeutet nämlich, sich an eine Grenze zu wagen von dem, was sich sicher anfühlt, und darüber hinaus zu gehen. Und es passiert bei allem, was wir Neues machen, was wir noch niemals davor gemacht haben, wie zum Beispiel zu übernachten und aber natürlich auch bei wichtigen Dingen, wie zum Beispiel bei Klassenarbeiten. Also nochmal, wir Eltern müssen an die Kinder wirklich glauben, denn wir werden ihre Ängste nicht loswerden und das wollen wir auch gar nicht. Darum geht's nämlich nicht. Angst ist total normal und auch Stress in Situationen wie Prüfungen ist total normal und gehört zum Leben dazu und das möchte ich jetzt so ein bisschen erklären. Gehen wir mal nochmal zurück zum Thema Angst. Das ist tatsächlich ein Frühwarnsystem, das uns vor Gefahren warnt, ja, dass wir nicht in dunkle Gassen gehen, dass wir nicht mit gefährlichen Menschen lockerlässig umgehen, aber auch, dass wir in der Steinzeit nicht einfach vor die Höhle treten und sofort vom Säbelzahntiger gefressen werden. Angst ist aber auch, vor allem heutzutage natürlich, so ein Was-wäre-wenn-Denken. Und dann wird's richtig kompliziert, weil wir uns nämlich dann alle möglichen Dinge ausdenken und Dinge voraussehen wollen, die es überhaupt gar nicht gibt, die nicht sehr wahrscheinlich sind und die auch in keine tatsächliche, keine wirkliche Bedrohung für uns darstellen. Aber wir bringen uns, beziehungsweise unser Gehirn bringt uns auf diese Weise halt in Sicherheit. Angst ist also völlig menschlich und ganz normal für jeden Menschen auf diesem Planeten und sie hat auch eine wirklich, wirklich wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wenn wir alle hier, die wir gerade diesen Podcast anhören oder ich, die ihn spreche, von Menschen abstammen würden, die keinerlei Ängste hätten, dann wären wir heute nicht hier. Dann hätten die nämlich nicht überlebt. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, die Nachfahren der Latte Macchiato trinkenden Steinzeitmenschen sind eben nicht auf dieser Welt, die sind vom Säbelzahntiger gefressen worden. Und genau so ist es. Wenn jetzt allerdings der Stress in solchen Situationen wie Klassenarbeiten oder woanders übernachten oder auch eine Höhenangst zum Beispiel, wenn das jetzt zu einem Problem wird, wenn er dann auftaucht, wenn es gar nicht nötig wäre, der Stress, dann wird es so ein bisschen anstrengend. Aber nochmal, wir müssen zuerst mal erkennen und das auch mit unseren Kindern besprechen, wie dazu sage ich gleich noch mehr, dass wir gar nicht alle Ängste loswerden können und das auch nicht wollen. Was wir wollen, ist die Beziehung zur Angst zu verändern. Und jetzt merkst du vielleicht schon, dieser Satz, den wir Eltern ganz oft instinktiv äußern, wenn Kinder Angst haben, du musst jetzt keine Angst haben, der ist totaler Quatsch, weil das nämlich von der Evolution tatsächlich als Schutzmechanismus für uns vorgegeben ist. Denkt also dran, die Angst hat eine Aufgabe zu erfüllen. Manchmal taucht sie auf, wenn es eine echte Bedrohung gibt. Zum Beispiel, wenn du siehst, dass dein Kind irgendwo auf dem Baum rumklettert mit total dünnen Ästen oder sowas. Aber die Frage, die man sich stellen kann, ist eben, fühle ich mich so, weil eine echte Gefahr besteht? Dann ist es richtig. Oder, und das ist die zweite Überlegung, weil es etwas Wichtiges, was es Herausforderndes ansteht, das ich tun muss. Eine große Aufgabe, die ich zu erledigen habe, ist nämlich nicht wirklich eine Gefahr. Die zweite Frage also, bin ich gerade in Sicherheit? Das wirst du mit Nein beantworten, wenn dein Kind jetzt auf dem Baum rumkraxelt und du schon siehst, wie dieser Ast gleich brechen wird. Aber natürlich nicht, wenn es eine Herausforderung ist, wenn es eine Aufgabe zu erledigen gibt, die wirklich groß sein kann, dann hat das nichts mit Sicherheit zu tun. In den allermeisten Fällen werden wir also sagen, ja, wir sind in Sicherheit und vielleicht müssen wir mutig sein, um uns was Neuem zu stellen, aber wir sind nicht in Gefahr. Also, es ist jetzt gerade ein Punkt, an dem ich eine Aufgabe erledigen will oder muss, aber es besteht keinerlei Gefahr. Das ist mal die erste Sichtweise, die wir uns angewöhnen können. Denn jeder Mensch, ich sag's nochmal, hat natürlich Angst, hat die Fähigkeit, Angst zu empfinden und das ist gut so. Wir haben uns auch alle schon mal gefürchtet, sei es von einem Bewerbungsgespräch, sei es, wenn wir irgendwas sagen mussten vor einer großen Runde voll Menschen, die wir alle nicht gekannt haben oder sogar eine Rede in der Öffentlichkeit halten sollen. All das kann auch für selbstbewusste und mutige Menschen tatsächlich eine Nervosität, ein Stress oder sogar eine gewisse Angst auslösen. Nervosität finde ich allerdings hier den besseren Ausdruck, denn das ist normal und ein Stück weit ist es genau das, was wir unseren Kindern begreiflich machen wollen. Vor großen Aufgaben, vor Herausforderungen ist es total normal, nervös oder auch gestresst zu sein. Das ist jetzt eine ganz wichtige Erkenntnis und vielleicht auch für dich ein ganz neuer Gedanke. Also für mich war das zumindest, als ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt habe, einfach nochmal eine ganz neue Sichtweise. Und die ist ungewohnt, total klar. Was wir jetzt gerade machen, ist, wir zerlegen das große Problem Schulstress, das große Problem Prüfungsstress oder was auch immer. Mein Kind hat Angst, woanders zu übernachten. Zerlegen wir mal so ein bisschen in seine Einzelteile, um zu sehen, dass das nicht passiert, weil irgendwas mit den Kindern nicht in Ordnung ist, weil irgendwas nicht mit ihnen stimmt, sondern weil das Gehirn der Kinder denkt, dass eine Gefahr besteht oder etwas Wichtiges ansteht. Und darin wollen wir eben unsere Kinder begleiten, dass sie das besser für sich erkennen und damit umgehen können. Denn wir wollen ja schon, dass sie sich mit der Nervosität und dem Stress auseinandersetzen können, anstatt dass die ihnen den Boden wegzieht. Vielleicht setzen sie sich dann irgendwann im Schneidersitz hin, schauen ihren Stress, ihre Angst in die Augen und sagen, okay, liebe Angst, ich weiß, dass du da bist, weil morgen ist wieder Klassenarbeit und es ist okay, weil jetzt laufe ich zur Hochform auf und dann kann ich tun, was ich tun muss und ich werde das auch gut machen. Und so bewegen sie sich natürlich sanft und mutig vorwärts und entwickeln ein Selbstbewusstsein. Ich erzähle den Kindern dann auch immer, dass nicht ohne Grund zum Beispiel nur in Wettkämpfen Weltrekorde aufgestellt werden im Sport. Das ist nie im Training der Fall. Warum? Weil da ein bisschen Wettkampfstress, Auftrittsangst oder wie auch immer wir das nennen wollen, dazu kommt und das dazu führt, dass die Sportler besonders gut sind. Und natürlich genau die gleiche Nervosität vor einer Klassenarbeit sorgt dafür, dass dein Kind sich besonders gut konzentrieren kann, wenn es diesen Stress als Partner empfindet und eben nicht davon gelähmt wird. Das bedeutet, wir sollen den Stress, wir sollen die Nervosität zu unserem Partner machen und das genau erreichen wir, indem wir genau das erklären, was ich jetzt gerade euch erzählt habe und was ihr auch mal mit den Kindern besprechen könnt. Ein bisschen altersgerecht formuliert, denn das ist absolut grundlegend und ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Angst. Ich werde demnächst auch nochmal ein Seminar anbieten, wo es genau um diese Themen geht, einen Kurs, dass die Kinder mehr Selbstbewusstsein bekommen und da werden wir nochmal einzelne Strategien genau dazu uns überlegen und wir werden auch eben andere Blickwinkel nochmal auf die Angst eröffnen, damit die Kinder besser verstehen und der Weg zu diesem selbstbewussten, zu diesem mutigen Verhalten einfach geebnet wird. Aber ganz, ganz wichtig für euch jetzt hier und heute schon, die Angst, die Nervosität, den Stress als Partner zu sehen und nicht als Gegner. Damit wir das können, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mal klären, was ist eigentlich im Gehirn los, wenn Angst oder Stress aufkommt. Angst oder Stress kommt aus einem Teil des Gehirns, den man Amygdala nennt. Ich sage immer, das ist so ein ganz kleiner Teil in der Mitte vom Kopf. Ich sage immer, das ist so ein bisschen die Alarmglocke in unserem Gehirn. Die begleitet uns, wie gesagt, schon seit den Anfängen der Menschheit und auch die Steinzeitmenschen hatten diese Amygdala und die ging eben los, wenn ein Säbelzahntiger vor ihnen stand, wenn es eine andere Form der Bedrohung gab. Ne? Und die Aufgabe ist genau dieses. Die Amygdala soll uns davor schützen, vor Bedrohungen, vor Gefahren, vor anderen Menschen, vor anderen Tieren. Und sie macht ihren Job wirklich, wirklich gut, weil sie ihn schon so lange in unserer Evolution macht. Sie scannt die Umgebung ständig nach Bedrohungen ab, so ein bisschen wie ein Computerscanner. Und wenn die Amygdala irgendwas als Bedrohung wahrnimmt, und das ist super wichtig auch den Kindern zu sagen, dann heißt es noch lange nicht, dass es eine Bedrohung ist. Es könnte eine Bedrohung sein. Und was passiert dann? Sofort werden in unserem Körper so chemische Cocktails aus Adrenalin und Cortisol ausgestoßen, diese Stresshormone, die uns aufputschen und die uns dann eben auch die körperlichen Ressourcen zur Verfügung stellen, mit so einer Bedrohung umzugehen. Und früher hieß es einfach, dass unser Körper Kampf oder Flucht sich in Sicherheit bringt. Und das tut sie sofort, wenn sie die Möglichkeit einer Gefahr sieht, die Amygdala. In einer Millisekunde passiert es. Nun wissen wir aber nicht immer ganz genau, worauf die Amygdala reagiert. Und das müssen wir auch gar nicht wissen, weil das läuft vollautomatisch ab. Und sie arbeitet dafür mit dem Erinnerungszentrum des Gehirns zusammen. Sie sagt also, quasi so zum Erinnerungszentrum, ständig ist das, was ich hier gerade sehe, etwas Bekanntes. Können wir damit umgehen? Haben wir das schon mal gemacht? Und wie hat es geendet? Und entscheidet dann, was als nächstes kommt. Und entweder sagt das Erinnerungszentrum, alles klar, das beherrschen wir, das können wir, oder es versetzt uns eben genau in diesen Kampf- oder Fluchtmodus und lässt uns in Hab-Acht-Stellung kommen. Ich gebe gern das Bild mit, dass die Amygdala so ein bisschen wie ein Rauchmelder ist, ne? Und das ist auch das, was ihr euren Kindern super gut zur Erklärung mitgeben könnt. Ein Rauchmelder, der piept, wenn ein verbrannter Toast im Toaster steckt und der Rauch hochkommt, oder wenn ein Feuer wirklich ausbricht. Dem Rauchmelder Rauchmelder ist es egal und so ähnlich ist es auch mit der Amygdala. Sie will nur vorwarnen, falls es was gibt, mit dem man sich befassen muss. Und liegt natürlich auch immer wieder falsch, auch der Rauchmelder. Immer wieder liegt er falsch, weil vielleicht im Kochtopf was angebrannt ist, weil der Toast angebrannt ist oder. Das heißt, sie geht los, aber es ist nur Rauch vom Herd oder von was Gekochtem oder von eben genau unserem Toast und keine große Sache. Und eigentlich kommen wir damit klar. Wenn aber die Amygdala so eine Bedrohung registriert, dann fühlt es sich auch genauso an. Sie kann nur sagen, Bedrohung und dann geht's los, ja? Weil in den Anfängen der Menschen, also gerade in der Steinzeit, als diese Bedrohungen halt hauptsächlich physische Natur war, also ein Raubtier, ein anderer Mensch, der uns überfallen wollte, da gab es was zu bekämpfen oder eben man musste fliehen. Und es waren die Menschen mit einer richtig gut funktionierenden Amygdala, das habe ich gerade schon gesagt, die überlebt haben und eben nicht diese Latte Macchiato trinkenden. Und die überlebt haben, die haben ihre Gene an den Rest von uns weitergegeben und deswegen haben wir natürlich auch jetzt immer noch diese Amygdala, die entsprechend gut funktioniert. Wenn unsere Vorfahren so einen Säbelzahntiger spannend gefunden hätten, neugierig geworden wären, dann hätten sie sich ihm angenähert und zack, 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 wäre es vorbei gewesen mit ihnen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, diese Angst, die wir manchmal entwickeln, die hat eine ganz notwendige menschliche Reaktion, die wir nicht missen wollen. Aber es liegt natürlich genau auch hier das Problem. Die Bedrohungen, denen unsere Kinder, denen Jugendliche wirklich ausgesetzt sind im Alltag und auch denen wir selber ausgesetzt sind, sind vor allem oder eher psychologischer Natur. Da gibt's nicht so wahnsinnig viel, vor dem man fliehen kann oder fliehen muss. Wir sind ganz selten in wirklicher Gefahr. Was bedeutet das jetzt? Also psychologische Bedrohung, denke ich mir das aus? Nein, das ist total real. Aber sie sind eben vom Gehirn gemacht, in unserem Kopf ausgedacht und immer noch real und immer noch gefürchtet. Und es sind Ängste, die uns auch prägen können. Zum Beispiel, dass wir gedemütigt werden, dass wir von anderen kritisiert werden, dass wir irgendwas Wichtiges verpassen, dass wir ausgeschlossen werden, dass wir irgendwas Wichtiges verlieren. All solche Dinge sind Sachen, die uns ins Wanken bringen und die gelten als Bedrohung für unsere Amygdala. Also nochmal, Angst kommt nicht davon, dass unser Gehirn irgendwie nicht funktioniert oder schlecht funktioniert. Sie hat auch nichts mit Mut oder Charakter oder Stärke zu tun. Das Gehirn tut einfach das, was es tun muss. Es mobilisiert den Körper, um mit einer Bedrohung fertig zu werden, die die Amygdala registriert hat. Das Problem ist nur, dass es halt sehr häufig zu einem Zeitpunkt so reagiert, an dem keine Gefahr besteht, weil es eben die Mathearbeit ist, weil es die Lateinlehrerin ist, die vor uns steht und nicht der Säbelzahntiger, weil wir, wenn wir bei der Oma übernachten, in keiner realen Gefahr sind, sondern lediglich vor einer Herausforderung stehen, etwas Neues in Angriff nehmen wollen. Das Erste, was wir also tun müssen für unsere Kinder, die so ein bisschen ängstlich sind und die oft Stress haben, ihnen klarzumachen, dass ihre Angst Sinn macht, dass ihre Angst wichtig ist und dass sie nicht von einem defekten Gehirn kommt, sondern von einem ganz großartigen Teil des Gehirns, der dafür gesorgt hat, dass wir seit den Anfängen der Menschheit bis heute überlebt haben, dass die Amygdala quasi die Beschützerin von ihnen ist. Allerdings nur eben als Melder, wie der Rauchmelder, dass die sagt, hey, hier könnte eine Gefahr sein und dass wir eben, wir Menschen, wir Kinder, wir Erwachsene, Chef in unserem Gehirn sind, und dann entscheiden müssen, ist das eine Gefahr, ja oder nein? Bin ich in Sicherheit, ja oder nein? Ein zweiter Schritt, den wir dann nochmal gehen müssen, ist zu verstehen, woher kommt die Angst überhaupt und warum fühlt sie sich so an? Weil es ist ja nicht nur eine Meldung im Gehirn, sondern da passiert in unserem Körper ganz viel. Wir fangen an zu schwitzen, das Herz pocht. Das Blut wird in die Extremitäten gepumpt und. Also Angst ist auch sehr, sehr körperlich. Und das werde ich in der nächsten Folge des Podcasts nochmal ein bisschen genauer erklären, was passiert da im Körper und wie gehen wir damit um, dass unsere Kinder eben mehr Selbstbewusstsein entwickeln, mutiger werden und sich den Herausforderungen stellen. Und wir werden dann auch darüber sprechen, warum es in diesem Alarmzustand gar nicht möglich ist, mit den Kindern zu sprechen und warum sie sich da manchmal so komisch verhalten, wobei wir Erwachsenen tun das ja auch ganz genauso, wenn wir in Panikreaktionen, wenn wir in Angstsituationen, wenn wir in Stress oder Nervosität geraten. Auch da reagieren wir oder agieren wir so, wo wir nachher denken, mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Und genau darum geht's in der nächsten Folge. In dieser ersten kleinen Folge, in einer Serie darüber, wie wir mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein für unsere Kinder aufbauen können, ging es darum, dass Angst kein Gegner, sondern ein Partner für uns sein sollte und wie Angst im Gehirn funktioniert. Wenn du weitere wichtige Tipps zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen bei Kinderaufbau nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und bleibe dran bei Schulerfolg einfach gemacht, dem Podcast für ein entspanntes Lernen.